Wenn du auf dein Leben siehst und wir skalieren mal deine Beziehung zu Jesus, deinen Glauben, was war so, es gibt ja so beim Pegel so Ausschläge, wenn man das ab früher so auch bei so Musikanlagen, ja, das ist 10, das ist 0. Was war dein höchster Wert, wo du glaubst, da war ich so, wie der Psalmist sagt. Ich kann gar nicht anders. Ich sitze, wach morgens auf und du bist der erste Gedanke. Und wenn ich nachts liege, da bist du dann. Und ich denke nur irgendwie ans Reich Gottes und an die Freude, die Jesus gibt. Was war dein höchster Ausschlag? Sagen wir mal so, vielleicht hier. Und dann sind wir in unserem Leben, wo ich sage: Okay, und was ist dein schlechtester Wert? Wo du sagst: Wo war ich weit weg von Gott? Und der spielt überhaupt gar keine Rolle mehr im Leben. Ja? Sind wir hier oder sind wir hier? Wo würden wir uns da einjustieren? Und wo würdest du dich jetzt einjustieren? Wie weit bist du weg von Gott? Oder wie dicht bist du dran? Welche Rolle spielt der Glaube im Moment gerade? Und hilft er dir jeden Tag, wenn du morgens aufstehst? Und daraus abgeleitet, deswegen heute die Tafel, weil ich brauche viel Platz, weil wir wollen hier unser Leben darstellen. Ja, das ist hier die Zeit. Und hier sind wir wieder hier oben. Ich teile die Menschen mal in drei Gruppen ein. Da gibt es die ersten auf ihrem Weg mit Jesus, die starten hoch. Und dann haben sie Jesus begriffen und das, was seine Liebe und seine Freude in unserem Leben macht. Und dann gibt es hier oben, ich nenne sie mal, das sind die A-Typen. Einmal gläubig geworden, einmal verstanden, worum es geht, und es verlässt uns das Leben nicht. Und jeden Morgen wachen wir auf und sind so wie der Psalmist. Und dann gibt es Leute, die bekehren sich auch. Und dann geht ihr Leben eigentlich mehr so: immer so in Wellenbewegungen. Das sind die B-Leute. Ich glaube, das sind die meisten von uns. Wir sind mal dicht dran und dann irgendwie versickert unser Glaube. Unser Glaube versickert unsere Beziehung zu Jesus irgendwie. Aber dann kriegen wir wieder den Geist Gottes, pustet wieder in uns ein und so kommen wir irgendwie durchs Leben. Und der Glaube versickert und manchmal wissen wir gar nicht warum. Und dann haben wir Menschen, die kommen auch irgendwie zu Jesus. Vielleicht schon vor vielen Jahren, vielleicht merken sie gar nicht, wie dicht sie dran waren im Religionsunterricht, bei den Konfirmanden. Manche waren auch sehr dicht dran. Und dann hört ihr Glaube auf. Sie können nicht glauben. Sie können nicht mehr weiter glauben. Sie verlieren ihren Glauben komplett. Sie verlieren Jesus komplett. Ich weiß nicht, was so dein Leben ist und wo du dein Leben da auch einskalieren würdest. Ja, wo wir uns im Moment auf unserer Lebensskala und auch auf unserer Reise, das ist ja das Thema, bewegen. Fakt ist, wir können Jesus verlieren. Fakt ist, dass unser Glaube irgendwie unter Angriff steht. Mit Jesus unterwegs sein kann eben auch sein, dass wir Jesus verlieren. Dass wir unseren Glauben verlieren. Aber wir wollen zum Ziel. Es gibt eine tolle Geschichte in der Bibel und ich würde sie uns gerne vorlesen. Ich liebe die Stories, die die Bibel uns übermittelt, wenn da drinnen so viel bildhafte Weisheiten steckt. Und wir glauben, dass das Wort Gottes aus Gottes Sphäre kommt. Und somit ist alles, was im Wort Gottes steht, auch irgendwie wichtig. Auch wenn wir es nicht gleich verstehen. Aber irgendwie ist es auch irgendwie wichtig. Lasst uns zusammen die Geschichte lesen. Die erste überlieferte Story von Jesus. In Lukas 2. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten Und sie kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel, sitzen mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihn zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, also Maria und Josef, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Erste und letzte Worte, finde ich immer, gerade auch in der Bibel, sind immer was Besonderes. Und bei Jesus nochmal. Dieser Vers 49 beschreibt die ersten überlieferten, von Jesus überlieferten Sätze, die er überhaupt gesagt hat. Warum habt ihr mich gesucht? Und das zweite ist, wusstet ihr nicht, dass ich dort sein muss, in dem, das meines Vaters ist? Auf den Satz kommen wir am Ende. Aber der erste ist, warum habt ihr mich gesucht? Witzigerweise übrigens auch der erste Satz, den Johannes überliefert, wo er sich umdreht und Jünger fragt, warum sucht ihr mich? Hey, warum hockt ihr hier rum? Warum lauft ihr mir nach? Was ist eigentlich eure Begründung? Aber hier ist es anders. Ich frage mal, warum habt ihr mich gesucht? Und die Antwort ist ja relativ einfach. Naja, weil sie ihn verloren haben. Lasst mich mir eine kleine Story am Anfang beginnen, so ein bisschen zum Schmunzeln. Wir haben überlegt, Maria und Josef verlieren Jesus? Hä? Sie verlieren den Sohn Gottes? Sie haben was gemacht? Jesus verloren? Ihr habt den Sohn Gottes verloren? Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Kind verloren hast. Ich werde nachher nochmal eine Story daraus erzählen. Was machst du dann? Ich würde sagen, wir beten, oder? Wie sah das Gebet von Josef aus? Himmlischer Vater? Oh, du großer, vergebender Gott. Weißt du noch, erinnerst du dich noch an den Jungen, den du uns überlassen hast? Wir haben ihn verloren, ja, er ist nicht mehr da. Ein bisschen witzig, sie verlieren Jesus. Und die Story wird uns überliefert. Sie verlieren Jesus. Das Erste, was wir aus dieser Geschichte für unser Leben ableiten, ist Folgendes. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wir können Jesus verlieren. Wir können Jesus verlieren. Denkt an die Flipchart, es passiert. Es passiert. Es geschieht, dass wir Jesus verlieren. Und auf die Frage, wie kann uns das passieren in unserem Leben, gibt der Text tolle Hinweise. Der erste ist, es heißt, wir verlieren Jesus im Trubel unseres Lebens. So war es in Jerusalem. Jerusalem wurde, man sagt, um die 2 Millionen Menschen waren in dieser Stadt, dann, wenn sie diese Feste gefeiert haben. 2 Millionen Menschen in einem engen Ort. Was ein Trubel, was ein Hin und Her. Kann es sein, dass der Trubel deines Lebens und meines Lebens gegen unsere Beziehung zu Jesus kämpft? Dass sie im Streit stehen miteinander? Gegen unsere Freude? Gegen unsere Zufriedenheit? Dass der Trubel in unserem Leben der Grund ist, warum wir abschmieren, warum unser Glaube versickert. Es ist wahnsinnig viel los in unserem Leben. Jeder zerrt an euch. Mein Lieblingsautor ist C.S. Lewis. Weiß nicht, ob, kennt jemand C.S. Lewis? Der Gründer von Narnia? Ja, wunderbar. 1939 hat er folgendes prophetische Wort gesagt. Er sagte, in seiner Story beschreibt er einen Oberteufel, der Tipps gibt einen Unterteufel, wie er die Christen dazu bringt, ihren Glauben zu verlieren. Ja, das ist die Story. Und er sagt, der Plan ist sehr einfach. Schaffe so viel Geräusche in deine Welt, dass die Welt nicht mehr imstande ist, die Stimme ihres Gottes zu hören. Er sagt dem Teufel, der an den Menschen dran ist, hey, der Plan ist einfach, mach es so laut um diese Person. Mach so viel Geräusche, dass sie die Stimme Gottes nicht mehr hören. Das war 1939, ohne Handy, ohne Internet, ohne Großfernsehen. Was würde er heute erst sagen? Im Trubel des Lebens passiert es. Aber die Beobachtungen, sie gehen hier weiter im Text. Maria und Josef verloren Jesus ausgerechnet in Jerusalem, im frommen Jerusalem, im heiligen Jerusalem. Nur weil wir in der Gemeinde ein- und ausgehen, sind wir nicht gefeit. Nur weil wir jeden Abend für die Gemeinde auf Achse sind, sind wir nicht gefeit, dass wir unseren Glauben verlieren. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war 30 Jahre an erster Stelle im Dienst. Und auch da zerrt alles. Und auch da gibt es den heiligen Trubel. Und Menschen, die... Und noch einer. Wir können im Dienst Jesus verlieren. Weil wir von morgens bis abends in einer Mühle sind. Im heiligen Jerusalem, so heißt es hier. Manchmal sind wir im frommen Umfeld so aktiv, dass wir Jesus nicht mehr sehen, so wie bei Maria und Josef. Ich muss übrigens aufpassen, dass ich nicht Maria und Michi sage. Wenn ich das sagen sollte, ich meine Maria und Josef. Nicht selten sind es viele Menschen um uns, die den Weg zustellen, so war es hier ja auch, die ohne böse zu sein uns den Blick rauben auf Jesus, weil sie da sind. Sie sind nicht böse, sie sind da und wir müssen uns beschäftigen. Und es hat diesen Trubelcharakter, dieses Zerren, die Welt, die laut ist. Und dieses Lautsein der Welt ist manchmal ganz komisch. Manchmal raubt uns unser Gegenüber, selbst in der Gemeinde, unseren Glauben. Manchmal auch, weil er böse ist. Weil er nicht gut ist, weil er irgendwie auch Jesus vielleicht verloren hat. Und da sind wir alle Täter und wir sind alle Opfer. Ja, alle das Gleiche. So viele Leute, das war schon immer ein Problem. Und wenn wir nachher, wer das Neue Testament kennt und die Geschichten von Jesus weiß, dass Jesus damit auch permanent zu kämpfen hatte. Keine Ruhe, wie machen wir das? Und er organisiert es auch für seine Jünger. Zu viele Menschen. Und jeder will etwas. Wir tun uns nicht nur gut im heiligen Jerusalem. Und jetzt schreit der Text noch etwas. Wir sind hier und wollen erklären, wie kann das passieren. Ja? Und der Text schreit hier noch etwas Besonderes. Er sagt, und als die Tage, Vers 43, vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Boah, die wussten es nicht. Wie kann denn das passieren? Wie kann denn das passieren? Sie wussten es nicht. Maria und Josef haben noch nicht mal gemerkt, dass sie Jesus verloren haben. Theologisch richtig, sie haben es nicht gemerkt, dass sie nicht mehr bei Jesus waren. Ja. Wir denken heute Morgen darüber nach, wie kann das passieren? Wie kann das passieren, dass wir Jesus verlieren, dass wir ihn aus den Augen verlieren? Aber der Text malt, ich finde hier ein schlimmes Beispiel, ein schlimmes Bild. Es passiert und wir merken es nicht. Versickerung passiert so einfach und wir nehmen es noch nicht mehr wahr. Wenn ich an mein Leben denke und an die vielen Gespräche mit Christen, die einmal dicht dran waren und die ihren Glauben verlieren, dann ist es fast immer so, wie ich es hier beschrieben habe. Sie können gar nicht sagen, ach, es hat sich so, es war nicht der Punkt, weil das passiert ist oder jenes, oder sondern es ist ja irgendwie das Leben und dann war der Trubel und irgendwie, und auf einmal waren sie weg. Und Jesus spielte keine Rolle, keine Sehnsucht mehr in ihnen. Wir haben nicht aufgepasst. Maria und Josef, die Heiligen, sie haben nicht aufgepasst. Es ist ein schleichender Prozess. Es ist kein abruptes Ende, sondern sie passen nicht auf. Und das ist noch ein Punkt. Es passiert einfach. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Wegkommen von unserer Inniglichkeit mit Jesus uns einfach passiert. Und wenn du fragst, hey, warum hast du das gemacht? Weiß nicht. Ja, wenn du die Kinder fragst, warum hast du mit deinem Kuli in dem Bruders Ohr rumgepopelt, dann wird die Antwort, ich weiß nicht. Es ist so halt passiert. Ja. Wir machen nicht alles bewusst. Aber die Geschichte sagt, hey, macht euch das klar. Es passiert einfach. Es passiert einfach. Getrennte Wege. Wir verlieren Jesus, weil wir einen Weg gehen, den Jesus nicht mitgeht. Manchmal merken wir gar nicht, wie weit wir uns als Christen von unserem Herrn getrennt haben. Wir merken gar nicht, dass Jesus diesen Weg gar nicht mitgegangen ist. Und die Folge ist, wir sind Richtung Nazareth und Jesus ist noch in Jerusalem. Falsche Prioritäten, die wir uns setzen. Dass wir den Druck nachgeben. Andere Ziele haben. Machen falsche Handlungen. Sünde. Wir treffen falsche Entscheidungen über, hey, was ist jetzt gerade wichtig? Jeden Tag, jeden Morgen neu. Manchmal bewusst, manchmal passiert es. Falsche Wege zur falschen Zeit. Und das war damals genauso, und ich denke, wie es heute auch ist. Sie dachten, Jesus ist schon dabei. Und wir denken auch manchmal, hey, wir sind ja fromm, wir gehen ja morgens Sonntag in den Gottesdienst. Jesus ist schon dabei. Es passiert einfach und wir sind schon Tage Reisen weit weg von Jesus. Wie kann es noch passieren? Ich glaube, das liegt daran, wir schauen zu wenig zu Jesus. Wir wohnen ja direkt vor so einem Spielplatz. Und wie oft passiert es, dass Eltern mit ihren Kindern kommen und dann spielen die Kinder, ja, ist fast egal, wie groß sie sind. Und die Kinder, wenn sie spielen, häufig schauen sie zu Mama oder zum Papa. Und sie mal gucken, was ich hier kann und ich komme hier schon hoch und schau mal, Papa. Und wenn es gut ist, ist die Aufmerksamkeit im Raum. Wenn es nicht gut ist, sitzen die Eltern und ich sehe es so oft und datteln mit ihrem scheiß Handy. Und das Kind spielt und schau mal, und sie spielen mit ihrem Handy. Und manchmal ist das genau unser Problem. Wir gehen schon nach Nazareth, wir machen irgendwas, aber wir schauen nicht dorthin, wo wir hinschauen sollten. Nicht dahin, wo auch unsere Aufmerksamkeit sein sollte. Vielleicht auch in unserem Miteinander noch eine Beobachtung. Niemand machte sie darauf aufmerksam. Sie waren ja mit Gefährten unterwegs. Keiner sagte, hey, Jesus ist nicht da. Ja, manchmal ist das bei uns auch so. Manchmal machen wir uns aufmerksam, aber häufig getrauen wir uns das nicht zu sagen. Hey, ich glaube, Jesus ist nicht mehr in deinem Leben. Deshalb heute Morgen die Frage, wie sieht es mit uns aus? Wie weit sind wir von unserem Top-Wert und dem Wert, wo wir auch wissen, hey, da könnten wir auch hinkommen, da waren wir auch schon mal. Wie weit sind wir da weg? Und haben wir in unserem Leben Jesus verloren? Haben wir unseren Glauben draufgegeben? Ist der Glaube festigert? Was ist passiert? Erster Teil ist rum. Wir wissen, hey, wir können unseren Glauben verlieren. Und in meinem Leben weiß ich absolute Wahrheit. Und dann kommen wir mal zu dem Thema, wie finden wir zurück? Wie finden wir Jesus? Wie finden wir wieder zurück zu der Inniglichkeit unserer Beziehung? Und da gibt uns der Text, ich finde, auch ein paar schöne Bilder. Über allem steht, dass das Finden eine strategische Entscheidung, eine strategische Tätigkeit ist. Finden ist eine strategische Tätigkeit. Das zum Glauben finden, das Zurückkommen, da ist eine Strategie dahinter. Was meine ich damit? Und unser Text ist so, ich finde genial, wenn du Jesus verloren hast, dann ist diese Story, lesen wir sie. Und das kann uns sehr gut tun. Das Erste, was ich entdecke, ist, wir finden Jesus zurück, indem wir wir nehmen es wahr. Wir nehmen es wahr, dass wir ihn verloren haben. Damit beginnt die Reise von Maria und Josef zurück zu Jesus. Sie nehmen es dann doch irgendwann wahr, oh, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Sie nehmen es irgendwann wahr, da gibt es ein Gap zwischen jetzt und damals. Jesus ist nicht da. Vielleicht Bist du lange schon ein Jesus-Nachfolger? Vielleicht das letzte Mal im Religionsunterricht oder eben im Konfirmandenzeit oder als die Oma was erzählt hat. Und die Sehnsucht nach dem Sinn im Leben aufploppte. Und dann kam halt all das, was ich eben skizziert habe. Cool ist, wenn du in diesem Gottesdienst sitzt und es dir vielleicht, ja, du es wahrnimmst. Boah, da ist so viel mehr. Und ich war auch schon mal auf dem Weg. Und dann kam der Trubel und das Leben. Aber cool ist, dass wir es wahrnehmen und dann beginnt, dann kann die Reise zurück beginnen. Aber es startet damit, dass wir es wahrnehmen. Hier heißt es im Text, erst sie wussten es nicht. Aber irgendwann wussten sie es. Und was ist dann? Dann änderte sich alles. Wir hatten mal vor vielen Jahren waren wir mit einer Gruppe von Menschen, zum Teil, die auch hier sitzen, Skifahren. Und wir waren auch an dem Berg und fuhren. Und die Kinder konnten das schon ganz gut. Und eine meiner Töchter, es ist nicht die Bina, war auf einmal weg. Wir kamen an so eine Piste und dann ging es rechts rum, links rum. Und sie war auf einmal weg. Und wir haben unsere Tochter verloren. Das Erste, womit es startet, dass wir sie wiederfinden, ist, dass wir es wahrnehmen. Hey, wir sind auseinander. Zwei Täler. Wir nehmen es wahr. Deswegen, der Punkt ist, reise nicht einfach weiter in deinem Leben, wenn du es wahrgenommen hast. Das Wahrnehmen muss eine Konsequenz haben. Lass dich nicht vom Strom einfach treiben oder von den Umständen. Wenn du morgen einen Autounfall hast und liegst im Krankenhaus, gibt es keinen Umstand, der dich davon abhält, im Krankenhaus zu liegen. Egal, was dein Chef will. Lass dich von den Umständen nicht treiben, von dem Trubel. Ein Irrtum ist auch, glaube nicht, dass es einfach wieder gut wird. Glaube nicht, es wird schon wieder. Und erbrich dich in deinem Leben und schmiede einen Plan, wie du Jesus wiederfindest. Als das mit Katrin passiert ist, änderte sich alles. Wir hörten auf, Urlaub zu machen. Die Priorität war, findet Katrin. Wir stoppten. Wir gründeten quasi eine Taskforce, wie Eltern das machen. Du fährst da lang, du fährst hier lang, du bleibst hier, damit falls ich in einem Skigebiet mit 1000 Pisten, da musst du einen Plan machen. Wir verloren das Kind und stoppten alles, was wir gemacht haben. Es veränderte sich alles. Warum? Falls es wert war, gefunden zu werden. Und so ist es bei Jesus auch. Jesus ist es wert, dass wir stoppen und unser Leben neu justieren, dass wir alle Kräfte schauen, dass wir sie wiederfinden. Es wird nicht schon einfach so wieder. Natürlich in der Story, wahrscheinlich hätten uns irgendwie die Polizei jetzt uns gebracht, ja, wenn wir gesagt haben, ach, pff. Da haben wir ja noch die Biene. Und wir fahren einfach weiter. Ihr ahnt, wie krank ist das. Aber von selbst hätten wir sie nicht gefunden. Dafür war das Skigebiet zu groß. Wir werden Jesus nicht von alleine einfach wiederfinden. Es passiert so, dass es versickert und dass es uns passiert. Aber der Umkehrschluss wird nicht passieren. Dafür bin ich zu lange im frommen Geschäft. Das wird nicht passieren. Jesus finden ist eine strategische Tätigkeit. Und der Text malt noch ein paar Worte, die ich sage, hey, das ist cool. Jesus wiederfinden kostet etwas. Es kostet etwas. Maria und Josef suchten Jesus erstmal in ihrer Nähe, ohne sich viel zu bewegen. Und sie gingen hier hin und dorthin, auch vielleicht ist es eine andere Herberge. Ja, mal gucken. Kein großer Aufwand, aber es hatte auch keinen Erfolg. Sie wollten nicht umkehren, ja, wir hatten, aber es hatte null Erfolg. Was kostet es uns? Es kostet uns, dass wir nicht einfach weitermachen und das ist schon anstrengend. nicht einfach weitergehen, dass wir den Alltag und dem Trubel die Stirn bieten, dass wir neu organisieren, dass wir, so wie du das beschrieben hast mit deinem Fitnessstudio, ja, ich habe auch immer, das ist ja auch jedes Jahr ein bisschen Vorsätze, ja, und denke, hey, das ist gut, am 1.1. und am 25. Dezember denke ich halt, am 1.1., da wird umgesetzt. Aber es kostet uns etwas aufzugeben, es ist anstrengend. Unsere Prioritäten in unserem Leben neu sortieren, ist anstrengend. Weil du musst es ja eventuell erklären, du musst es dranbleiben. Und es ist ja auch einfach so geworden und es ist so bequem, wir saßen ja irgendwo. Wenn du in einer Beziehung lebst, mit Menschen, in deiner Ehe, Freundschaften, und das ist am Kriseln, dann kannst du nicht einfach so weitermachen. Dann musst du auch einen Plan machen. Und musst auch überlegen, hey, wo kommen wir her? Und was müssen wir tun, damit wir da wieder hinkommen? Es wird niemals von selbst passieren. Das wird es nicht tun. Und so ist es mit unserem Glauben auch. Musst eine neue Priorität geben, wie am ersten Tag. Und das kann Schmerzen bedeuten. Maria und Josef suchten ihn, so hieß es, mit Schmerzen, wie Maria sagte. Umkehren und den Weg zurück. Ah, wie eklig ist das denn? Falscher Weg. Nochmal beim Skifahren. Ich weiß nicht, wenn ihr Skifahrer seid und ihr seid einmal zu schnell gewesen oder seid weggefahren und alle anderen sind woanders und ihr müsst 50 Meter den Berg auf Skiern hoch, dann wisst ihr, wie scheiße es ist, den Weg vorbeizufahren und wieder hochzuklettern, oder? Du schwitzt ohne Ende, es ist massiv anstrengend, aber du weißt, der Weg führt ins Nirgendwo. Und wenn du weiterfährst, es gibt unten keinen Lift. Also krabbeln wir hoch und ich bin viel hochgekrabbelt, weil ich viel falsch gefahren bin. Es bedeutet Schmerzen. Es läuft nicht einfach so. Aber wenn ich ans Ziel will, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen, wenn ich ans Ziel will, dass mein Inneres das größte Geschenk erlebt, die größte Liebe erlebt und die größte Freude, die auf dieser Erde zu verteilen ist, dann ist es gut, wenn wir das tun, auch wenn es Schmerzen ist, auch wenn es Schmerzen kostet. Es gab ja Gründe für mein Verlieren. Aber diese Gründe zu besiegen und anders zu organisieren, das kostet Schmerzen. Den falschen Freunden eventuell eine Absage zu erteilen, einen Korb zu geben, das kostet Schmerzen. Das passiert nicht einfach so. Bei jeder Gelegenheit aufs Handy zu schauen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Handyfasten gemacht habt, das sind Phantomschmerzen. Man möchte manchmal die Hand einfach nur so haben. Ein falscher Tagesrhythmus, andere Prioritäten festlegen, da schneiden wir uns ins Fleisch, früher ins Bett gehen, damit wir morgens noch stille Zeit machen können. Es kostet uns was. Ich weiß noch, wie schwer es war, als Kind, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, als Zwölfjähriger, mein Fußball-Junkie-Sein aufzugeben. Ich wollte Jesus folgen und da war ich als Zwölfjähriger einfach so viel beschäftigt mit jeden Tag 8 Stunden, keine Ahnung, 6 Stunden, kaum Schule, lieber Fußball spielen. Und irgendwann dachte ich, ich muss das aufgeben. Und das war nicht mit Pfeifen. Und das kann bei jedem von euch was anderes bedeuten, sich neu zu justieren. Der Text sagt noch was. Der Text sagt noch, und wenn du dabei bist, die Kurve zu kriegen, wenn du dabei bist, Jesus wieder inniglicher nachzufolgen, dann gib nicht auf. Dann gib nicht auf. Bei Maria und Josef steht es zweimal auch so im Text drin, in so einem kleinen Text, sie suchten hier und dann fanden sie nicht. Und dann suchten sie noch hier. Gib nicht auf. Wenn du Jesus verloren hast und du entdeckst die Gap zwischen heute und der inniglichen Beziehung, die du hattest, als du getauft wurdest, dann gib nicht auf. Wir lesen auch im Text, es dauerte 3 Tage, die suchten 3 Tage lang. Das ist also dieser 3-Tage-Deal in der Schrift, den wir überall lesen. Ja, hier ist er auch, sie suchten 3 Tage lang, von Karfreitag bis Ostern. Und da müssen wir wieder hin. Da müssen wir wieder hin. 3 Tage heißt, dass etwas dauern kann. Also haben wir auch ein bisschen Geduld mit uns, aber fangen wir an. Fangen wir an. Noch eine kleine Passage aus dem Text. Wenn ihr den Glauben verloren habt, fragt die richtige Person. Ich kann nicht genau sagen, wer die richtige Person ist für dein Leben. Aber Marie und Josef haben auch viele Leute gefragt und sie wussten alle nichts. Da konnte keiner den Weg weisen, wieder zu Jesus zu kommen. Wenn ich vor meinen Augen an die denke, die ihren Glauben verloren haben, dann merke ich immer das Gleiche. Sie hatten die falschen Leute gefragt. Sie hatten die falschen Ratgeber. Sie hatten nicht diejenigen, die sie anfeuern und sagen, hey, geh dahin, dort findest du Glauben, ich gehe mit. Sondern die Falschen. Wer stellt kluge Fragen und wer hat die Seuche der Fragen, wie Paulus es sagt? Wer gibt Antworten und wer verwirrt nur? Wer feuert dich an und wer verstärkt dein Misstrauen zu Gott? Such die richtigen Leute. Frag die richtigen Leute, damit du ankommst und damit du Jesus wiederfindest. Okay. Und dann kommen sie endlich nach Jerusalem. Alle Ausleger sind sich einig in der Botschaft, hey, geh dort zurück, wo du Jesus verloren hast. Aber manchmal wissen wir das nicht. Ich glaube, dass die Antwort richtig ist. Geh dorthin, wo du Jesus verloren hast. Und wenn dir da was einfällt, dann ist das gut. Aber mir war nicht so klar, wo ist das eigentlich? Ja, bis ich diese komische Formulierung und den ersten Satz von Jesus nochmal gelesen habe. Weiß nicht, ihr habt es auch gemerkt, ja, und ich lese diesen Satz, ich muss da sein, wo das mein Vater ist, und man möchte hoffentlich, guckt keiner gerade in mein Hirn und merkt, ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht. Ja. Aber diese Formulierung ist was Cooles. Jesus sagte, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Ganz wichtig ist, Jesus sagt hier nicht, wie fälschlich bei einigen übersetzt wird, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein soll? Das steht da nicht. Da steht da auch nicht, wusstet ihr nicht, dass ich im Tempel sein soll? Das steht da auch nicht. Sondern da steht tatsächlich, das wäre auch zu flach, ja, zu sagen, hey, geh einfach in die Gemeinde und so. Ja, es wär cool und es ist auch richtig, ja, wenn wir in die Gemeinde gehen, wenn wir Jesus dort erkennen und wenn dort gepredigt wird. Aber der Text ist anders. Es heißt, in dem Sein, was meines Vaters ist. Das ist für uns Deutsche schwierig in dem Sinn zu erkennen, worum geht es hier eigentlich. Für die Engländer, und ich hatte dann die King James, die lese ich dann ab und zu, uralte Übersetzung und mein Englisch ist eigentlich viel zu schlecht, aber das habe ich verstanden. Da steht bei den Engländern, wusstet ihr nicht, dass ich im Business meines Vaters sein soll? Dass ich im Business meines Vaters sein muss. Dexter übersetzt es auch, dass wir, so ein deutscher Theologe, dass wir in dem Geschäft unseres Vaters zu sein haben. Also da, wo das Geschäft Gottes ist. Im Business Gottes, da ist Jesus zu finden. Okay, wieder Frage, was ist das denn? Ja, wo finden wir also Jesus? Wo finden wir unsere Leidenschaft zu Jesus wieder und unseren Glauben? Wir finden ihn nicht in unseren Worten. Wir finden ihn in seinen Worten. Da, wo sein Wort erklärt bekommen, das kann die Gemeinde sein. Da, wo kluge Bücher sein Wort erklären. Da, wo sein Wort aufgeschrieben ist, wir finden Jesus im Wort Gottes. Alles beginnt mit dem Wort Gottes. Und wir finden ihn beim Wort Gottes. Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Wir werden nicht umhin kommen, das Wort Gottes, die Bibel zu nehmen und zu lesen. Wir finden ihn bei Jesus. Wo finden wir Jesus? Wir finden Jesus nicht in unseren Prioritäten. Wir finden ihn in seinen Prioritäten. Das, was sein Reich ausmacht. Es gibt eine Zeit, nach Nazareth zu gehen und sein Leben zu bewältigen und als Zimmermann Schränke zu bauen. Aber es gibt eine Zeit, sich hinzusetzen und in Jerusalem zu sein. Fragen wir, wo ist Jesus, wo sind deine Prioritäten? Was muss ich sortieren? In welchem Ort muss ich sein? Nicht unsere Zeiteinteilung, wir finden ihn nach seiner Zeiteinteilung. Und Jesus gibt uns, Gott gibt uns einen Tipp, ja, was wir in unser gesamtes Leben ignorieren. Er sagt, hey, 6 Tage arbeiten, 7 Tage, der 7. Tag gehört uns. Er organisiert einen Eheabend. Mit meiner Frau habe ich Freitagabend unseren Eheabend und wir normalerweise ringen und kämpfen wir drum. Und dann machen wir einen Eheabend. Manchmal völlig unspektakulär. Aber wir nehmen ihn uns. Und sowas Ähnliches wie der Eheabend des Sabbat, wo Gott sagt, hey, nimm dir diese Zeit. Und Handy weg und es ist nur uns und ich bin auf dem Spielgerüst und hey, schau mal, wir gucken. Gottes Zeiteinteilung. Einfach nur Jesus und ich. Sein Business, Gottes Business heißt Gemeinschaft mit den Menschen haben. Gottes Business ist, seine Liebesbeziehung zu mir und zu dir lebendig zu halten. Wo finden wir Jesus? Nicht wie unser Wille geschieht, sondern in Gottes Business, wo sein Wille geschieht. Und das ist völlig breit sein. Wenn du bisher nur lebst, indem du deine Priorität und deine Ziele hast, Gottes Business ist, schau auch nach deinem Nachbarn. Schau nach deinem Bruder. Schau, wo du deine Gaben einsetzt, dass du Salz und dass du Licht bist. Gottes Business, wo wir ihn auch finden, ist, hör auf, deinen Egoismus zu leben, sondern werde Christ. Und Christ ist fleißiger, Christ schaut nach dem anderen. Kann ich dir helfen? Barmherzigkeit verteilen, jemand anrufen. Nicht wo unser Wille geschieht, finden wir Jesus, sondern wenn wir schauen, hey, was ist dein Wille? Eben nicht auf dem Sofa, sondern aufmachen, ja, nach Jerusalem. Wo finden wir Jesus? Wo es nicht um uns geht, sondern um Gott. Wir finden Jesus nicht by the way. Es ist Gott, den wir suchen. Wir suchen nicht ein 5-Mark-Stück. Wo finden wir Jesus? Wir finden ihn nicht in unserem Business, sondern wir finden ihn in Gottes Business. Da, wo Gott dich aufhält. Ich komme zum Schluss und würde den Keyboarder wieder sichtbar machen. Und die Band schon mal nach vorne bitten. In dem Text heißt, gibt es, über den Satz bin ich vorhin gestolpert, noch eine Business-Story von Jesus. Maria nimmt das Wort und macht Jesus ja ein bisschen an. Und wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich auch darüber geredet. Wir finden auch Jesus zurück. Vielleicht gab es ja auch Gründe. Und wir sind noch sauer auf Gott. Weil er uns nicht den Partner gibt, weil er uns nicht den Job gegeben hat, weil er uns nicht die Gesundheit gegeben hat. Vielleicht sind wir auch ein bisschen sauer auf Jesus. Und Maria macht da ein ganz gutes Vorbild, indem sie Jesus damit auch konfrontiert. Sie schluckt es nicht runter und dann bekommt sie auch die Antwort. Aber das ist ein anderes Thema. Maria wirft Jesus vor, was hast du uns angetan? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Die Business-Story von Jesus ist die, am Ende seines Lebens ist Jesus auch im Business Gottes, im Geschäft seines Vaters. Und da hat er mit Schmerzen dich und mich gesucht. Die Rolle wurde vertauscht, die Rolle wird vertauscht. Wir finden Gott, wir finden Jesus in Gottes Business. Wir finden ihn in den größten Schmerzen, die ein Mensch jemals auf der Suche nach anderen aushalten musste. Manchmal predigen wir zu wenig und denken zu wenig, was war am Kreuz. Und manche Leute würden am liebsten das Kreuz aus dem Christentum verbannen. Da ist Jesus in Gottes Business. Und mit Schmerzen sucht er mich und dich, egal wie tief wir gerade sind. Und wenn wir hier unten sind und haben den Eindruck, wir haben Jesus komplett verloren. Aber am Kreuz, da ist Jesus in seinem Business. Und er ruft dich. Und er ruft dich laut. Wollen wir Jesus finden, und damit wir zum Ziel kommen.